Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank, hier sprechen zu dürfen. Wie bereits angekündigt, gab es nicht nur vorhin ein Feuerwerk an technischen Innovationen, was Katheter und Ähnliches anbelangt, sondern ich glaube, wir können uns auch freuen auf eine Reihe von neuen Medikamenten, die möglicherweise den dringenden Wunsch oder das Gebot sehr früh, wenn Sie dieses Tier haben, Sie jetzt schon ein paar Mal gesehen, die Frage zu stellen, das Thromboembolie-Risiko jedes einzelnen individuellen Patienten sich dem anzunähern, zu klären, braucht der Patient keine Antikoagulation, braucht er wie die meisten Patienten bisher Marcomar, was uns zur Verfügung steht, ganz wenige, die vielleicht mit Aspirin alleine Auslangen finden, oder wie wir jetzt in neuen Studien, die ich Ihnen gerne in Kürze vorstellen würde, tatsächlich Alternativen zum nicht immer geliebten Marcomar bestehen. Dass das Marcomar, das orale Antikoagulation, sinnvoll ist, möchte ich Ihnen nur in dieser Studie zeigen. Die hat Patienten über 13.000, die Vorhof geflimmert haben und davon welche einen Schlaganfall entwickelt haben, nachverfolgt vom Zeitpunkt des Schlaganfalls, ob sie zu diesem Zeitpunkt unter Antikoagulation mit einer guten therapeutischen Einstellung standen oder ob sie keine wie auch immer geartete Antikoagulation oder Blättcheninhibierung hatten. Und das zeigt hier das Überleben nach nur 30 Tagen in Abhängigkeit, ob eben eine gute Antikoagulation vorlag oder nichts diesbezügliches. Diese Kategorisierung der Patienten nach dem CHAD-Score ist auch schon mehrmals vorgekommen, ist für uns Ärzte eine Hilfe, für jeden individuellen Patienten zu definieren und dem Patienten das auch entsprechend zu erklären, ob eine Notwendigkeit zur oralen Antikoagulation besteht. Wir haben auch heute mehrmals gehört, dass dieser sehr einfach zu handhabende CHAD-Score nun erweitert wurde auf diesen CHAD-WASC-Score in den neuen Guidelines. Welche Alternativen stellten sich uns bisher? Die meisten dieser Patienten, denen haben wir immer empfohlen, eine orale Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten, weil, und das haben große Analysen gezeigt, damit eine 64-prozentige Risikoreduktion gegenüber Placebo nachgewiesen werden konnte, beziehungsweise eine deutliche Abnahme potenziell tödlicher Schlaganfalle. Antiplättchentherapie hat tatsächlich eine sehr untergeordnete Bedeutung in der Therapie, in der Prophylaxe gegen Schlaganfall, auch wenn ein gewisser Effekt gegenüber Placebo vorhanden ist. Es gibt zahlreiche randomisierte Studien, die in Summe hier in dieser Meta-Analyse gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, mit oraler Antikoagulation gegenüber Placebo das Risiko, wie gesagt, dieser Patienten für einen, muss man ihm auch immer sagen, potenziell tödlichen oder zumindest massiv beeinträchtigen Schlaganfall zu reduzieren. Nun, mein Thema sind aber neue Substanzen. Sie wissen das Problem, wie viel Patienten wir orale Antikoagulation vorenthalten, weil wir sie für zu alt halten, weil wir nicht sicher sind, dass die Compliance besteht, die Medikamente auch regelmäßig einzunehmen, zur Kontrolle zu gehen, um die INR überprüfen zu lassen. Wir wissen, dass Patienten stürzen und auch sonstige Probleme, gerade alte Patienten, von denen wir wissen, dass sie genau diese Substanzen brauchen würden. Darum haben wir uns alle sehr gefreut, als die Industrie nicht müde wurde, neue Antikoagulantien zu beforschen. Dazu sehen Sie hier die Kaskade des Gerinnungssystems und ich will Ihnen heute im Wesentlichen drei Substanzen, für die es bereits gute Studien gibt. Die erste ist das Dabigatran, das hier beim Faktor 2a eingreift, beziehungsweise Rivaroxaban und Apixaban, die hier im Faktor 10a blockierend eingreifen. Das sind die da zugrunde liegenden Studien. Die größte dieser Studien ist die RELY-Studie, die das mit dem Dabigatran durchgeführt wurde, die Averroes-Studie und die Rocket-Studie, die eine mit dem Apixaban und die andere mit dem Rivaroxaban. Ich weiß jetzt nicht jetzt im Detail, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sieht, was da wirklich jetzt rausgekommen ist bei diesen Studien und welche neuen Perspektiven sich da für uns therapeutisch ergeben. Die erste diesbezüglich publizierte Studie war eben die RELY-Studie, eine Riesenstudie an über 18.000 Patienten, bei denen, und das ist dann zu weiteren Studien wichtig zu betonen, eine klare Indikation zur oralen Antikoagulation bestanden hat. Und zwar wurden diese, in dieser Studie Patienten in drei Arme geteilt, also nachdem es viel in den USA durchgeführt wurde, es haben aber auch viele europäische Zentren, wir zum Beispiel teilgenommen, war das Warfarin, also das als Prototyp der oralen Antikoagulation stand, mit einer Ziel-INR, so wie wir es uns wünschen, für jeden Patienten zwischen 2 und 3. Und eben diese neue Substanz in zwei verschiedenen Dosierungen, 110 und 150 Milligramm. Wichtig, die Substanz ist zweimal täglich zu geben aufgrund der Halbwertszeit und Pharmakokinetik. Es waren völlig vergleichbare Gruppen mit jeweils 6.000 Patienten. Die Studienendpunkte waren das, was wir uns für diese Studien erwarten würden, nämlich die Inzidenz von Insulten, Schlaganfällen und zwar inklusive hämorrhagischen. Das ist wichtig, wenn wir dann die Outcome-Daten sehen. Und sekundäre Endpunkte waren dann eben eine Summe verschiedener Endpunkte. Sicherheitspunkte, wie immer bei diesen Studien, wir setzen Patienten auf potenziell blutungsverursachende Substanzen und es wurden daher natürlich besonderes Merkmal gelegt auf Blutungen verschiedener Schweregrade inklusive intragradiente Blutungen. Die Patienten waren völlig vergleichbar, im Mittel über 70 Jahre, gleich hoher Anteil Männer, Frauen und die Definition haben Sie heute mehrmals gehört. Je ein Drittel der Patienten hatte entweder paroxysmales, persistierend oder permanentes Vorhofflimmern. Auch die Risikofaktoren waren völlig vergleichbar. Wichtig, ich betone es jetzt hier, weil das im Vergleich zu anderen Studien dann unterschiedlich ist, der Mittelwert des CHAD-Scores. Also wenn man sich diese 18.000 Patienten mittelt, wie viele Risikofaktoren hatten sie in Summe, war etwas über 2. Also bei allen bestand die Indikation zur Antikoagulation, aber sie waren nicht extrem krank. Sie hatten nicht sehr viele Punkte, die in diesem CHAD-Score aufsummiert wurden. Und was rausgekommen ist, sieht man sehr eindrucksvoll. Die Studie war ja zunächst mal angelegt, diese ganz neue Substanz, die in der Indikation bis dahin noch nie überprüft war, ist wenigstens so gut, ist nicht inferior gegenüber dem Warfarin. Und da sieht man ganz klar, das trifft mit Sicherheit zu. Wenn wir uns, Sie erinnern sich, es gab zwei Studienarme, die niedrige Dosis 110 Milligramm war also mindestens genauso gut wie das Warfarin, also wie das bei uns durchgeführte Makro. Und die höhere Dosis war sogar deutlich und zwar hochsignifikant besser. Und wenn man sich hier dieses Auseinanderdriften der Kurven anschaut, war auch die niedrige Dosis tendenziell ein Spürchen besser. Und das sind jetzt die entsprechenden Säulen für verschiedene Endpunkte. Das war, wie gesagt, der primäre Endpunkt Schlaganfall oder auch eine systemische Thromboembolie. Und Sie sehen wieder das Maß aller Dinge bisher, das Warfarin oder bei uns eben das Marcomar, hatte diese Ereignisrate mit der 110 Milligramm Dosis zweimal täglich, konnte das gesenkt werden oder zwar nicht ganz statistisch signifikant, aber es war nicht schlechter und mit der höheren Dosis haben wir also einen deutlichen Benefit einmal für den ersten primären Endpunkt, den Schlaganfall im Allgemeinen. Wie sah es nun aus mit hämorrhagischen Insulten? Man kann ja sagen, die Leute kriegen dafür alle Blutungen und auch hier das noch viel schönere und noch viel beeindruckendere Ergebnis, hier wiederum Maß aller Dinge, das Warfarin mit dem Dabigatran, entweder in 110 oder 150 Milligramm können wir auch den hämorrhagischen Insult hochsignifikant reduzieren. Das Ganze wurde jetzt noch für intrakranielle Blutungen angeschaut, sodass man für zerebrovaskuläre Ereignisse, also ein eindeutiges Pro für diese neue Substanz ablesen konnte. Wie sah es nun aus mit gastrointestinalen Blutungen? Es wurden ja verschiedene Blutungen gesehen. Und da sehen Sie, in der höheren Dosis, also 150 Milligramm Dabigatran, haben wir tatsächlich mehr gastrointestinale Blutungen als mit dem Warfarin, also vergleichbar Marcomar. Mit der niedrigeren Dosis war das nicht der Fall. Das hat zu tun mit der Zusammensetzung dieser Substanz, die ein entsprechendes niedriges pH brauchen zur Resorption und durch diese sogenannten Weinsäurepellets hat man eine zusätzliche Säurebelastung, die verantwortlich war, vor allen Dingen der höheren Dosis, für die höhere Gesamt Blutungsrate aus dem Gastrointestinum. Die Mortalität, auch das ein schöner Gesamteffekt sozusagen, war mit Sicherheit nicht höher, sondern auch hier haben wir eine relative Risikoreduktion, die durchaus eindrucksvoll ist. Sodass also aus dieser Studie mit dieser ersten neuen Substanz, dem Dabigatran, dieser Rely-Studie geschlossen werden konnte, wir haben tatsächlich angelegt, wie gesagt, als nicht inferior zu sein, eine statistisch signifikante Reduktion hämorrhagischer Insulte, Reduktion lebensbedrohlicher Blutungen, Reduktion schwerer Blutungen in der 110 Milligramm und vergleichbare Rate an Insulten und Thromboembolien. Und wenn Sie sich an die Säulen erinnern, wenn wir jetzt die höhere Dosis des Dabigatran nehmen, dann können wir die Insulte, also die Schlaganfallsrate, tatsächlich signifikant gegenüber dem Warfarin senken. Die Blutungen sind im vergleichbaren Maß, also statistisch nicht so signifikant. Headline Result, der direkte Inhibitor des Thrombins, dieses Dabigatran, ist also bei Patienten mit Vorhofflimmern tatsächlich der bisher über Jahre und Jahrzehnte etablierten Therapie mit Vitamin K-Antagonisten überlegen. Gut, nächste Substanz, ganz kurz, das ist das Rivaroxaban und diese Studie nennt sich nun Rocket. Sie werden diese Studie in nächster Zeit immer wieder hören. Letztlich haargenau dieselbe Fragestellung, also das ist jetzt ein anders angreifender Studie. Diese Substanz war schon untersucht worden in mehr als 25.000 Patienten mit verschiedenen Fragestellungen nach Operation, tiefer Beinvenenthrombose, Pulmonalembolie und auch akuten koronaren Syndrom und war nun in dieser Rocket-Studie angelegt, speziell Patienten mit Vorhofflimmern zu untersuchen. Aufgrund der anderen Pharmakogenetik, Halbwertszeit, hat diese Substanz den Vorteil, nur einmal täglich gegeben werden zu müssen. Und auch hier, wie es beim Dabigatran war, wir müssen die Koagulation nicht weiter monetieren. Wie gesagt, hier gab es nur zwei Arme, einmal das Rivaroxaban in der Dosis 20 Milligramm oder, wenn eine Einschränkung der Nierenfunktion bestand, eine etwas erniedrigte Dosis 15 Milligramm oder die üblichen Vitamin-K-Antagonisten natürlich wieder mit diesem Zielwert. Selbe Fragestellung wie bei der vorherigen Studie, nicht Inferiorität nachzuweisen. Auch hier der vergleichbare ist primäre Endpunkt, also nachzuweisen, dass es weniger oder nicht mehr Schlaganfälle oder ischämisch oder periphere Embolien gab. Die Patienten, also wie Sie sehen, das Ganze also eigentlich nochmal gezeigt, Schlaganfall oder Embolie nicht in die Hirnstromgebiet. Auch das eine große Studie hier, also aus zwei Gruppen, jeweils über 7000 Patienten, ganz wenige und geradezu identisch viele sind verloren gegangen. Das heißt, wir haben eine wirklich gute Nachbeobachtung in diesem Kollektiv. Exakt gleich viele in beiden Patientengruppen haben vorzeitig die Medikation abgesetzt. Auch hier die Gruppen, also absolut identisch, wieder, wenn Sie sich erinnern, hier eine winzige Spur älter, also 71 waren sie in der anderen Studie, jetzt sind es 73, Männer-Frauen-Anteil völlig identisch und auch hier, also das wurde in vielen Ländern der Welt durchgeführt, auch hier überall gleich verteilt, auch die Einschränkung der Nierenfunktion in beiden Gruppen gleich. Worauf, wenn Sie sich erinnern, in der anderen Studie habe ich Sie darauf hingewiesen, hier war jetzt der mittlere Chart-Score deutlich höher in der Dabigatran-untersuchten Gruppe in Rely war der Chart-Score etwas über 2. Hier haben wir einen von 3,5. Also wenn man so will, haben wir es hier mit einer viel kränkeren Population zu tun, die dieser Therapie zugeführt werden dürfte. Wenn Sie sich nur zum Beispiel diese Zeile anschauen, mehr als die Hälfte der Patienten hatte zum Zeitpunkt der Einschließung die Studie bereits einen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke durchgemacht. Und das sind grafisch dargestellt die Ergebnisse, auch die auf einen Blick und durchaus eindrucksvoll zu sehen. Oben also die Warfarin behandelte Gruppe, unten die mit der neuen Substanz behandelte Patientengruppe. Und auch hier sehen Sie mit Sicherheit keine Nicht-Inferiorität sondern einen Benefit auch hier wieder durch eine neue Substanz, durch ein neues Gadran, auf den Endpunkt Schlaganfall bzw. periphere Embolie, hier die Eventrate von 2,16 gegenüber 1,71 und das ist hoch signifikant. Es wurde dann noch unterschieden, welche Patienten, Sie erinnern sich, es hat ja ein Teil in beiden Gruppen die Therapie abgesetzt. Wenn man sich wirklich nur die Patienten von den anschaut, die tatsächlich ständig auf Therapie blieben, also On-Treatment-Therapie, dann ist der Unterschied noch etwas eindrucksvoller als in der sogenannten Gruppe Intention to Treat, also die in dem Behandlungsarm waren. Sekundäre Endpunkte auch hier vergleichbar. Der Trend Rivaroxaban schneidet besser ab in der Kombination vaskulärer Tod und wiederum Schlaganfall Embolie gegenüber dem Warfarin. Und worauf vor allen Dingen dieser große Unterschied beruht, und ich habe es Ihnen hier noch extra unterstrichen, ist wiederum hämorrhagischer Schlaganfall. Sie erinnern sich, war in der anderen Studie genauso. Also quasi halbiert in der Gruppe mit der neuen Substanz gegenüber der Gruppe, die mit dem herkömmlichen Warfarin behandelt war. Wenn man sich nun anschaut, und das ist ja die Diskussion, warum wir nicht immer begeistert sind, wenn wir Patienten auf Makomar einstellen, weil wir genau wissen, ich weiß nicht, wer von Ihnen regelmäßig Patienten sieht und deren Gerinnungspässe sieht, wie häufig Patienten oder wie wenig regelmäßig Patienten tatsächlich ständig in einem INR-Bereich zwischen 2 und 3 sind. Und dass dieser wirklich großen Studien, Sie müssen sich vorstellen, in diesen Studien werden die Leute besonders gut monitiert und besonders häufig gestellt, haben wir gerade mal etwas über 50% des gesamten Kollektivs in der Warfarin behandelten Patienten, die tatsächlich in allen Kontrollen gut therapeutisch, nicht zu niedrig und nicht zu hoch eingestellt werden. Und das ist die Krux unserer täglichen Praxis, mit der Sie sicher alle konfrontiert sind. Und das ist gerade die Hoffnung in diese neuen Substanzen, dass diese vielen Patienten, die ständig außerhalb einer therapeutischen Bereich sind, wo wir wissen, wenn sie darunter sind, haben sie ein nahezu identisches Schlaganfallsrisiko, als hätten sie gar kein Makomar. Und wenn sie drüber sind, dann haben wir wieder die gefürchteten Blutungsraten. Das heißt also, wirklich eine Hoffnung auch in dieser Richtung auf diese neuen Substanzen. Safety Outcomes gut, identisch, kein erhöhtes Komplikationsrisiko für diese neue Substanz. Eine dritte und letzte Studie möchte ich Ihnen noch zeigen, weil sie ein bisschen ein anderes Patientenkollektiv anpeilt, die sogenannte Everest-Studie, die gerade veröffentlicht wurde, und zwar ist die mit dem Apixaban durchgeführt worden, aber diesmal, Sie sehen sofort, nicht mit Warfarin oder Makomar eben als Alternative, sondern mit Aspirin. Man fragt sich, wer macht heute noch eine Studie mit Vorhofflimmer-Patienten und gibt die eine Hälfte auf eine sehr hoffnungsvolle Substanz und die andere auf eine Substanz, von der wir ja annehmen müssen, dass sie von vornherein nicht so gut ist. Nun ist es nun so, es waren da insgesamt über 5600 Patienten und wenn man sich schaut, warum ist man überhaupt auf die Idee gekommen, Patienten mit Vorflimmern einer klaren Indikation zur Antikoagulation denen möglicherweise Aspirin ausschließlich zu geben, dann sehen Sie hier in Klammer Prozentzahlen und es wurde zum Beispiel, ich greife da nur welche heraus, Patienten, die es verweigern. Nun gut, die haben wir auch immer wieder, die sagen, nein, danke, ich nehme kein Makomar, auch wenn Sie mir es dreimal erklären, ich nehme sie. Aber es gab auch Patienten, wo der Hausarzt gesagt hat, okay, die Klinik findet es zwar gescheit, aber ich mache das nicht. Auch das war ein Teil dieser Patienten, die in diese Studie rekrutiert wurden. Oder zum Beispiel Patienten, von denen man angenommen hat, die kommen zu keinen oder die kommen nicht regelmäßig zu den Kontrollen oder die sind in irgendeinem Setting, wo es einfach nicht möglich ist, ist zwar in Wien schwer vorstellbar, aber mag Regionen geben, wo das tatsächlich schwierig ist. War immerhin fast die Hälfte der Patienten, wo man angenommen hat, bei denen ist das quasi praktisch nicht durchführbar. Nur zu erklären, warum 2011 eine Studie im New England Journal publiziert werden kann über Patienten, die mit Vorhofflimmern auf Aspirin gesetzt werden. Nun, auch diese Grafik natürlich sehr eindrucksvoll, sehr einleuchtend. Patienten, die nur auf Aspirin eingestellt waren, haben diese Ereignisrate an Schlaganfällen bzw. peripheren Embolien im Gegensatz zur apixaban behandelten Gruppe. Auch hier eine etwas gesündere Patientengruppe wieder, wenn Sie sich den Chart-Score anschaut, der war gerade mal etwas über 2. Und wobei, also jetzt habe ich jetzt weiter, waren doch auch einige Patienten, die eine deutlich höhere Summe von Risikofaktoren für die Indikation zu einer entsprechend blutverdünnenden Therapie hatten. Wie schaut es wiederum mit den gefürchteten Blutungskomplikationen aus? Die Kurven verlaufen über lange Zeit nahezu deckungsgleich, klaffen dann ein bisschen auseinander, sind aber nach 18 Monaten. Also wir haben keine Überblutungskomplikationsrate, auch hier mit dieser neuen Substanz. Das sind schon meine letzten, die ich versucht, die neuen Daten, wie sie jetzt in diesen drei großen Studien vorliegen, noch quasi grafisch zusammenzufassen. Wenn Sie sich an die erste Studie erinnern, die RELY-Studie mit den Dabigatran in der höheren Dosis und hier immer Vitamin K-Antagonisten, dann haben wir bezüglich Eventrate pro Jahr, also hier einen Benefit, haben hier mit dieser Rocket-Studie mit dem Rivaroxaban einen etwas geringeren Benefit in der eben krankeren Patientenpopulation und haben natürlich den eindrucksvollsten Benefit, wenn wir nicht gegen Vitamin K-Antagonisten, sondern gegen das Aspirin vergleichen. Jetzt hier zusammengenommen die Major Bleedings, auch wieder durchaus vergleichbar, wie ich es Ihnen im Detail in den einzelnen Studien gezeigt habe. Die Pharmakokinetik unterscheidet sich. Wir werden dann, wenn wir wirklich alles diese Substanzen zur Verfügung haben, uns fragen, welchen Patienten geben wir nun was, vorausgesetzt die Krankenkasse bezahlt natürlich. Und dann sehen Sie, dass die Bioverfügbarkeit unterschiedlich ist. Manche dieser Substanzen, wie das Dabigatran, ist ein sogenanntes Prodrug, das heißt, erst durch Aufspaltung wird die volle Wirkung entfaltet, während die neuen Rivaroxaban und Apixaban, also Volldrugs vom Beginn, die Plasmaproteinbindung ist unterschiedlich. Was ist für uns im täglichen Gebrauch später wichtig? Während das Dabigatran, wie Sie gesehen haben, zweimal täglich gegeben werden muss, wird das bei dem Rivaroxaban aufgrund der Pharmakokinetik nur einmal täglich der Fall sein. Die Elimination ist im Wesentlichen alles über die Niere, aber im unterschiedlichen Ausmaß. Und wenn wir zusammenfassen sozusagen Vor- und Nachteile der einzelnen Substanzen, dann können wir sagen, das Dabigatran in der RELY-Studie untersucht, steht quasi vor der Zulassung. Also wir hoffen jetzt doch, dass die europäische Behörde die Zulassung damit auch in Österreich dann möglich macht. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir es in zwei Dosen zur Verfügung haben, was eine gewisse Anpassung wahrscheinlich vor allen Dingen an die Nierenfunktion zulässt. Vorteil des Rivaroxabans habe ich Ihnen gesagt, wir brauchen es nur einmal geben und vom Apixaban wissen wir bis jetzt, dass es eine geringe Interaktionsrate hat. Vom Rivaroxaban vielleicht, und das hat sich in der Diskussion auch so rauskristallisiert, möglicherweise eher Patienten, die von vornherein ein höheres Risiko auch für Schlaganfälle haben. Was glauben wir als Ärzte, was muss die ideale Substanz hier sein? Sie muss also oral bioverfügbar sein. Nun, das sind alle bisher verfügbar. Aber beim Warfarin, beim Macomar wissen wir schon, schneller Wirkungseintritt, alles andere. Wie lange haben wir oft Patienten im Krankenhaus liegen, weil die INR noch immer weit entfernt sind von einem therapeutischen Ziel. Die neuen Substanzen werden dies alles haben dies alles sehr schnell. Die Wirksamkeit ist schnell voraussehbar. Alles andere nicht so bei dem Marcomar oder Warfarin. Medikamenteninteraktionen zwar bisher keine nachgewiesen, nicht so beim Warfarin. Und ganz, ganz wichtig natürlich bei diesen Neubsubstanzen, wir brauchen kein Monitoring durch das Labor, wir brauchen nicht mehr wirksame oder außerhalb des therapeutischen Bereichs nachweisbare INR-Suchen, sondern wir geben diese Substanzen und sie wirken. Meine sozusagen persönliche Interpretation noch einmal, Vorteile für den Patienten tatsächlich, Quality of Life, er muss nicht zum Arzt, wir wissen, die Medikamente wirken, man kann viel leichter bridgen, weil sie viel kürzer wirken und wir können, wenn wir eine Substanz mit 2 Dosen zur Verfügung haben, auch viel individualisierter herangehen. Mögliche Nachteile können sein, und so wird sie auch immer wieder diskutiert, dies bisher kein Antidot, aber vor allen Dingen der letzte Punkt, die Compliance, die Tatsache, dass Patienten andererseits eben regelmäßig zum Arzt gegangen sind, um ihre INR kontrollieren zu lassen, hat natürlich auch etwas mit regelmäßigem Arzt-Patienten-Kontakt, so er nicht nur übers Labor stattfindet und kann zumindest einzelnen Patienten auch wiederum ein Vorteil sein. Ich hoffe, ich habe Ihnen in der Kürze der Zeit diese Fülle von neuen Studien ein bisschen näher bringen können und Ihr Interesse auch wecken können und Ihre Hoffnungen auf diese neuen Substanzen. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus